Feministisches Info. Jeden Montag um 18 Uhr. Berichten wir aus feministischer und internationalistischer Perspektive. Schalt dein feministisches Radio Lora ein. Auf 97,5 MHz.
Feministisch. Hallo ihr Lieben. Es ist Montagabend um 18 Uhr. Und ihr hört das feministische Info live aus dem Radio Lora Studio auf 97,5 MHz. Am Mikrofon sind heute Hanna und Ella.
In dieser Stunde werden wir über die Initiative Tschüss Genderstern sprechen. Wir werden mit Procore über Gewalt an Sexarbeiterinnen sprechen, über News zu den 16 Tagen gegen Gewalt an Flintas berichten und was für Events uns damit erwarten und uns an den Trans Day of Remembrance erinnern. Ich habe außerdem drei Büchempfehlungen dabei von der Buch Basel, wo ich dieses Wochenende war. Gegen Ende dieser Stunde haben wir außerdem eine Botschaft aus der Zentralwäscherei. Sie feiern nämlich diese Woche ihr dreijähriges Jubiläum mit einem großen Festival, vielen Events und kulinarischen Highlights. Und zum Schluss berichten wir natürlich wie immer über die Events der kommenden Wochen.
Radio Nachrichten. International, intersektional auf dem LoRa-Kanal. Bleibe wöchentlich informiert.
Konsequenzen der Trump-Wahl für afrikanische Frauen. Trumps Präsidentschaft hat nicht nur katastrophale Folgen in den USA, sondern weltweit. AktivistInnen warnen vor zunehmender Einschränkung und Entzug von reproduktiven Rechten in Afrika. Wir spüren immer noch die Auswirkungen von Trumps letzter Präsidentschaft, schreibt in Bezug auf Uganda Joy Asasira im Online-Magazin Open Democracy. Während seiner letzten Präsidentschaft hat Trump beispielsweise die Geneva Consensus Declaration ins Leben gerufen. 34 Länder haben den GCD unterschrieben. Dieser stellt die Bestrebung, sichere Abtreibungen weltweit zugänglich zu machen, in Frage. Außerdem war eine der ersten Amtshandlungen Trumps im Jahr 2017, ausländischen NGOs im Gesundheitsbereich die Mitfinanzierung zu untersagen, wenn sie Abtreibungen anbieten, fördern oder diskutieren. In einigen der ärmsten Länder des Kontinents, wie Madagaskar und Äthiopien, verloren viele Familienplanungsorganisationen ihre Finanzierung und Frauen den Zugang zu Verhütungsmitteln, was ironischerweise zu mehr ungeplanten Schwangerschaften beitrug, wie Healthy Policy Watch schreibt.
Für die kommende Präsidentschaft steht vor allem das Project 2025 eine Gefahr dar. Das Project 2025 ist das umstrittene konservative Konzept, das von seinen ehemaligen Mitarbeitern verfasst wurde. In diesem wird vorgeschlagen, die gesamte US-Hilfe einschließlich humanitärer Hilfe von der Ablehnung von Abtreibung abhängig zu machen. Es soll eine erhebliche Umstrukturierung und Kürzung des Budgets, die Abschaffung von Programmen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion vorgenommen werden, meint die Forscherin Malaya Harper in einer Analyse des Project 2025. da viele des Budgets für soziale Dienste in Uganda und anderen Staaten südlich der Sahara durch ausländische Finanzhilfen ergänzt werden, ist eine US-Regierung, die den Bedürfnissen der Menschen in Afrika gleichgültig gegenübersteht, katastrophal. Die ugandische Bevölkerung ist auf diese Akteure angewiesen, wenn es um lebensrettende Gesundheitsdienste geht. Und sie werden leiden und sogar sterben, wenn keine Abhilfemaßnahmen ergriffen werden. So lautet Assasiras Zusammenfassung in ihrem Artikel in Open Democracy. Abtreibungsverbote haben Menschen nie davon abgehalten, trotzdem abzutreiben. Es hat sie lediglich zu unsicheren Anbietern getrieben, deren Methoden sie oft verstümmeln oder sogar töten. Etwa 6,2 Millionen Menschen haben 2019 in Subsahara-Afrika abgetrieben und die Region hat die höchste Rate an ungeplanten Schwangerschaften und abtreibungsbedingten Todesfällen weltweit. 185 Todesfälle bei Müttern pro 100.000 Abtreibungen. So Health Policy Watch.
My body, we really talking about my body. My body, what to do with my body? One time, rewind, must have not heard this shit right. Mind your business, not mine, this is my body.
Von Radia übers Radio Lora direkt in deine Ohrmuscheln. Im November heißt es, Widerstand geht durch die Luft. Feministisch. Anlässlich dem 25. November, dem Internationalen Tag gegen patriarchale Gewalt, berichten wir im November von Widerstand, Gedenken und Zusammenhalt von Frauen, Lesben, Inter-, Nonbinären, Trans- und Agender-Personen. Bleib aktuell und informiert mit Radio Lora.
Willkommen zur Initiative Tschüss Genderstern. Der Kulturkampf hat es an die Urne geschafft. Am 24. November stimmt die Stadt Zürich darüber ab, ob die Stadtverwaltung den Genderstern in offiziellen Texten verwenden darf. Übersatzzeichen abstimmen, eine Weltpremiere. Als moralisch von oben aufgezwungenes Sprachdiktat bezeichnet die Initiantin und SVPlerin Susanne Brunner die geschlechtgerechte Sprachverwendung der Stadt und möchte das Sternchen gesetzlich verbieten lassen. Ironisch ist ebenfalls, dass sich die Initiantin besorgt über die Leserlichkeit von behördlichen Schreiben gibt, das auch ohne gendergerechte Sprache nicht gerade für seine Zugänglichkeit bekannt ist. Man tut so, als ob sie unter die Germanistinnen und Linguistikerinnen gingen und tatsächlich über Sprache sprechen. Das tun sie aber nicht, jedenfalls nicht im Rahmen der bevorstehenden Abstimmung. In Wirklichkeit reden sie natürlich darüber, dass sie sich an bestimmten geschlechtlichen Identitäten oder auch sexuellen Orientierungen stören, sagt Anatol Stefanovic, Experte für diskriminierungsfreie Sprache gegenüber Zürich. Das bringt es ziemlich auf den Punkt und passt zum Zeitgeist, denn es geht nicht um die Sprache und Sonderzeichen, es geht darum, Nonbinäre und Transmenschen unsichtbar zu machen.
Feministisch. Feministisch.
Feministisch.
Feministisch.
Feministisch.
Denn nicht nur durch die Initiative könnte der Genderstern verschwinden, sondern dies bedeutet auch, dass die Sprache ohne Sonderzeichen Menschen ausgrenzt und somit ihre Akzeptanz verschwindet. Die Sprache hat einen enormen Einfluss auf unser Denken und unsere Wahrnehmung der Welt. Und diesen dürfen wir nicht unterschätzen. Dass die Verwendung des Sonderzeichens polarisiert, ist keine Neuheit. Es ist auch kein Geheimnis, dass die Gewalt gegen Nonbinäre und Transpersonen in der Schweiz stetig zunimmt. Es ist auch keine Überraschung, dass Rechte mit dieser Initiative zu kulturkämpferischen Schlag ausholen und sowohl die Debatte als auch das Ergebnis der Initiative hochpolitisch sind. Denn solange Bauarbeiter unsere Straßen bauen und Lehrerinnen Kinder unterrichten, bleiben konservative Rollenbilder bestehen. Wer nicht zur Sprache kommt, wird gedanklich ausgeblendet. Dies belegen auch diverse Studien. Es braucht die Akzeptanz von vielen Mitmenschen. Sprache, die nur Männer sichtbar macht, hat reale Konsequenzen, nicht nur für Flintas. Und darum ist es wichtig, dass Zürich ein Zeichen setzt. Geschlechtergerechte Sprache allein reicht nicht aus, um unfaire Unterschiede auszugleichen. Sie ist aber nicht wichtige Voraussetzung dafür, dass alle Menschen nicht nur mitgemeint sind, sondern tatsächlich mitgedacht werden. Darum sagen wir Menschen mit dem Schweizer Pass am 24. November Nein zur unnötigen und ausgrenzenden Gender-Initiative, so auch Zürich. Ein Angriff auf eine ist ein Angriff auf alle. In diesem Sinne hören wir als nächstes das Lied Why My Love von Aisha Money.
Sisters and saves. My love survived the middle passage, waded the waters. My love be grassroots, organizes movements. The birds, the bees, my love be butterflies beaming. My love be indigenous, ocean wide, sky deep. My love listens to the land. All natural, no preservatives. My love be homemade from scratch. Scribbled handwritten notes, adoration. My love be scripture, be ritual, baptism, revival. A cathedral built from bare hands, a Taj Mahal, all the temples. My love creates new ways to worship. Serenity, sorcery, hieroglyphs across your chest, tongue tied. My love be sacred geometry, past life premonitions, revelations and gratitude, prayer hands. My love be call and response. Praise the eyelashes and the eyes. My love be a river like the Nile, ancient and long. My love be a crowd of shyness. Secret messages in the rosy red of deep dimples. My love be a reflection, a looking glass, magic, a song we only dance to. My love. My love make no excuses. My love be compassionate, forgives but not stupid. Be backbone, be ass whooping accountable. My love be love. Abundant, limitless, endless, giving, make no mistakes, lest they lessons. My love be book smart, be Google. Be Google ready, encyclopedic, soul listening, kindred, twin flame, seeking, questioning, answering, demanding, aggressive, hugging, consent, candle lighting, that tarot card, psychic healing, intuitive, my love be brave. My love be brave, be heavy-hearted, light-headed, woozy, clumsy, knee wobbling, butterfly belly dancing, floating and fluttering, my love be goofy. Be goofy, be silly, trusting, foreplay, aching, tempting, tasting, to savor, weary, wounded, ridding, ghosts. Some things cannot be saged, but must be faced. My love, be partnership, be collective, don't leave when things get tough, be flawed, stretch mark, pudgy, bold. My love, squeezes, pimples, tweezes, ingrown. Memories, my love, be a lighthouse. In the middle of a storm, be light. Why every time we tell a man about himself, our love gotta come into question? Who said loving you would be a walk in the white section of the park? Who wrote the poems that make love into a doormat, doorbell, pornographic, wet dream, male gaze, nonsense, romance film? Who done turned love into a battle of the sexes? Say I can't love my man and tell him where it hurts or how, when to stop, when to slow, treat me with kindness. Who say I can't teach you how to love me? How to tender tug and touch, how to witness and watch. Who say love gotta humiliate me? Gotta turn me into a victim, into a damsel in distress. If I could tell you about yourself to your face, I wouldn't have to speak to strangers.
why my love always gotta be in question? Gotta go through tests, relay races, obstacle courses, gotta hop on one leg and bark like a dog. Why my love gotta do backflips and learn rocket science and speak mansplain? Why my love, why my love, why my love gotta wait till you ready to love you? Why the world ain't got my back? And I always seem to have yours.
Das war Aisha Monet. Sie tritt morgen Abend in der Zentralwäscherei auf. Wir kommen nun zum Thema Gewalterfahrungen von Sexarbeiterinnen in der Schweiz. Der November ist unser Fokusmonat gegen patriarchale Gewalt. Nicht verschont von dieser patriarchalen Gewalt bleiben auch Flinterpersonen, die in der Sexarbeit tätig sind. Das Netzwerk Procore, das Nationale Netzwerk für die Rechte von Sexarbeiterinnen, hat letzte Woche einen Community Report zu Gewalterfahrungen von Sexarbeiterinnen veröffentlicht, der zeigt, dass Sexarbeiterinnen in der Schweiz überproportional von Gewalt betroffen sind. Ich spreche darüber mit Rebecca Angelini. Sie ist Teil der Geschäftsleitung von Procore. Rebecca, du bist Geschäftsleiterin bei Procore. Kannst du uns noch kurz erklären, was Procore genau macht?
Ja, Procore ist das nationale Netzwerk für die Rechte von Sexarbeitenden. Also wir sind ein Zusammenschluss von Beratungsstellen in der ganzen Schweiz, in allen Sprachregionen der Schweiz und von Einzelpersonen und Kollektiven, die sich einsetzen für Sexarbeitende in der Schweiz und die Sexarbeitende an der Basis beraten.
Mhm. Genau, und die internationale Forschungslage zeigt jetzt, dass Sexarbeitende überproportional von Gewalt betroffen sind. Die Datenlage in der Schweiz dazu ist aber sehr dünn, so schreibt ihr es in eurer Studie. Ihr habt jetzt dazu eine Studie gemacht zu Gewalt gegen Sexarbeiterinnen. Was habt ihr genau untersucht?
Das ist tatsächlich so, dass es seit irgendwie ungefähr 20 Jahren gar keine Erhebungen mehr gibt, zum Thema der Gewalt in der Sexarbeit. Und wenn es Erhebungen gibt, dann sind sie nur regional. Also es fehlen im Prinzip Daten, gesamtschweizerische Daten. Und wir haben gemerkt, dass das Thema aber doch sehr präsent ist in der Beratung. Also Gewalt ist ein Thema in der Sexarbeit. Viele Sexarbeitende sind betroffen von Gewalt. Und das beeinflusst auch die Diskussion rund um Maßnahmen oder rund um die Politik, rund um Sexarbeit, wie der behördliche Umgang sein soll. Und das ist einfach bisher nicht faktenbasiert. Und wir fanden, es braucht hier ja eine Erhebung, die aufzeigt, wie die Realität tatsächlich ist. Nur, dass wir nicht die Ressourcen haben, um eine flächendeckende Erhebung zu machen in diesem Bereich. Und aus diesem Grund haben wir uns dann entschieden für eine explorative Studie. Also wir haben mit 24 Sexarbeiterinnen gesprochen in der ganzen Schweiz und haben sie befragt zu ihren Erfahrungen mit Gewalt in ihrer Arbeit.
Mhm. Ihr habt spezifisch eigentlich gefragt, zum Beispiel, welchen Formen von Gewalt eben Sexarbeitende ausgesetzt sind und unter welchen Umständen sie Gewalt erleben, wer Täterinnen sind. Auf was habt ihr euch genau fokussiert bei der Studie? Auf welche dieser Fragen?
Ja, also wichtig war uns einfach, dass wir, auch wenn es nicht repräsentativ ist, also auch wenn wir die Ergebnisse nicht auf die Gesamtpopulation der Sexarbeitenden übertragen können, dass wir doch so ein ja, relativ realistisches Bild zeigen können oder einen Einblick geben können in die Diversität, die es auch gibt in der Sexarbeit. Also wir haben, wie gesagt, 24 Personen befragt und darunter sind 22 Cis-Frauen und 2 Trans-Frauen im Alter von 28 bis 63 Jahren. Und die meisten von ihnen haben eine Migrationsgeschichte und arbeiten in total unterschiedlichen Orten und Arten in der Sexarbeit, also von der Straße über bis zu Hause, Hotels, was auch immer. Und die meisten von ihnen haben auch mehr als 3 Jahre Berufserfahrung in der Sexarbeit. Und wir haben im Prinzip tatsächlich auf diese 3 Fragen fokussiert, welche Form der Gewalt erleben diese Personen, wer ist die Täterschaft und was sind die Strategien, um sich gegen Gewalt zu schützen und wer hat Unterstützung und Hilfe gesucht. Das war so ein bisschen der Fokus der Erhebung oder der Befragungen.
Mhm. Ihr habt in der Studie auch eben verschiedene Formen von Gewalt erhoben. Ja, was hat sich ergeben aus der Befragung dieser 24 Personen? Was ist die häufigste Form von Gewalt, die sie erleben?
Genau, also was wir ganz klar sehen, dass die geschlechtsspezifische und die strukturelle Gewalt sehr verbreitet sind. Also generell muss man sagen, dass die Ergebnisse aus unseren Befragungen sich decken mit den Ergebnissen aus der internationalen Forschung, die wirklich aufzeigen, dass Gewalt ganz grundsätzlich überproportional vorkommt in der Sexarbeit. Also das heißt, SexarbeiterInnen sind überproportional von Gewalt betroffen. Das ist schon mal etwas, was wir auch festgestellt haben in den Befragungen hier in der Schweiz. Und eine sehr häufige Form der Gewalt, die Befragten genannt haben, ist die sexuelle Gewalt, also sexualisierte Gewalt in Form von Stealthing, also das nicht einvernehmliche Entfernen eines Kondoms oder der Versuch davon. Davon sind jetzt bei diesen 24 Personen, die wir befragt haben, über 70% betroffen. Was auch sehr häufig ist, ist Diskriminierung. Also da sind 50% betroffen, also eine Form der strukturellen Gewalt, auch durch Institutionen. Dann 50% sind von Beleidigungen und Herabwürdigungen betroffen, die auch mit dem Stigma zusammenhängen der Sexarbeit. Dann auch 50% von Diebstahl und dann ein bisschen weniger, so ungefähr 37-40% von körperlicher Gewalt. Also das geht von Ohrfeige bis Fausthieben und auch von verbaler Drohung, also oder körperlicher Drohung sogar. Und dann geht es weiter, also es sind auch Belästigungen im Internet, Druck, Drogen oder Alkohol zu konsumieren, Belästigungen, Drohungen auch die Person zu outen, also die Sexarbeit offen zu legen, dann bis hin zu Festhalten gegen den Willen an einem Ort oder auch das Auferlegen von Arbeitszeiten oder Kunden, dann auch, dass Fotos offengelegt werden, gezeigt werden, also wirklich sehr, sehr breit. Ja. Also eigentlich alle möglichen Formen der Gewalt kommen vor in der Sexarbeit.
Und ihr sprecht in der Studie auch von Mehrfachdiskriminierung. Was ist damit genau gemeint?
Genau, also die Personen, die wir befragt haben, sind betroffen von Mehrfachdiskriminierung. Das sind zum einen jetzt in unserem Fall bei den Befragungen Cis-Frauen und Trans-Frauen, also das ist aufgrund des Geschlechts werden sie diskriminiert, dann aufgrund der Herkunft sehr oft. Die meisten von ihnen haben Migrationsgeschichte oder sind rassifiziert. Dann aber auch aufgrund der sexuellen Orientierung und auch ganz wichtig natürlich aufgrund ihres Jobs. Also die Stigmatisierung der Sexarbeit kommt da wie noch zusätzlich dazu. Und man kann eigentlich sagen, dass die Ursache der Gewalt also nicht einfach die Sexarbeit per se ist, sondern tatsächlich eben kommt da einiges zusammen an verschiedenen Formen der Diskriminierung und dann kombiniert natürlich mit den berufsspezifischen Risiken, also das heißt so dieses intime Zweier-Setting, das in der Sexarbeit sehr oft vorhanden ist, begünstigt die Gewalt. Aber das sind alles Faktoren, die wir ganz grundsätzlich sehen bei der geschlechtsspezifischen Gewalt. Also im Prinzip ist das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, oder? Und das zeigt sich einfach besonders deutlich in der Sexarbeit.
Es gibt ja viele Menschen, die Sexarbeit verbieten möchten und die dann ja als Argument sagen, dass Sexarbeit alleine schon Gewalt bedeutet. So, wieso, ja, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wieso es wichtig ist, dass eben Sexarbeit nicht direkt Gewalt bedeutet.
Genau, also eben, wie ich das schon gesagt habe, die Sexarbeit ist eine Arbeit, die sehr, sehr divers stattfindet, oder? Und wir stellen fest, dass eben nicht die Sexarbeit per se einfach monokausal dazu führt, dass Gewalt stattfindet. Also nicht die Sexarbeit per se ist Gewalt, sondern es sind eben, es ist komplexer oder es sind verschiedene Faktoren, die wirken. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, oder? Also man kann nicht einfach nur jetzt mit dem Finger auf die Sexarbeit zeigen und sagen, ja, und wenn wir die Sexarbeit abschaffen, findet keine Gewalt mehr statt. So ist es nicht, oder? Also wir sehen ja auch, dass zum Beispiel häusliche Gewalt, also es ist auch eine Form der Gewalt, die weit verbreitet ist. Also es sind im Prinzip ganz unterschiedliche Formen von Männergewalt gegen Frauen, vereinfacht gesagt. Und die zeigt sich halt eben auch in der Sexarbeit.
Und wie war die Befragung mit den betroffenen Personen? Wie habt ihr das genau gemacht?
Ja, also das, man kann sich aber vorstellen, dass es nie einfach ist, über Gewalt zu sprechen. Und was wir gemacht haben, ist von der Methodik her, wir haben einen standardisierten Fragebogen gehabt, aber wir sind über die Beratungsstellen von Procore an Sexarbeitende gelangt. Das heißt, wir haben aus den allen möglichen Sprachregionen der Schweiz haben Beratungsstellen sich beteiligt an der Erhebung und haben ihre Klientinnen angefragt, ob sie bereit wären, bei der Befragung mitzumachen. Und dann haben eben Beraterinnen, also das sind in der Regel Sozialarbeitende von unseren Beratungsstellen, haben dann ihr Klientel befragt. Mhm. Und das ist von der Methodik her, oder also es ist bereits, das ist im Prinzip eine Einschränkung, weil es natürlich bedeutet, dass wir nicht alle Sexarbeitenden in der Schweiz erreichen konnten. Also es ist, wir gehen schon mit einer speziellen Brille daran, weil es sind Klientinnen von Beratungsstellen. Und es gibt natürlich viele Sexarbeitende, die gehen nie zu einer Beratungsstelle, sei es, weil sie schlicht keine Fragen oder Probleme haben. Gerade wenn sie beispielsweise einen Schweizer Pass haben und nebenbei in der Sexarbeit tätig sind, haben sie nicht unbedingt den Bedarf an Beratung von einer Beratungsstelle. Oder dann aber auch der ganze Bereich, der komplett illegalisiert stattfindet. Also da gibt es sicher auch einen Teil, den wir als Beratungsstellen schlecht erreichen. Also das heißt, wir haben wirklich nur einen ganz spezifischen Bereich abdecken können, nämlich die Sexarbeitende, die auch zur Beratungsstelle gehen.
Ja. Ja, und eben, ich meine, eure Studie oder eben diese Befragung zeigt auf, dass es ein strukturelles Problem gibt, dass eben auch die Sexarbeitenden nicht gut geschützt werden von unserem System, eben auch von der Polizei zum Beispiel nicht. Wie können sie sich selbst schützen oder was müsste sich in Zukunft verändern?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch aufzeigen können mit der Befragung. Also es ist uns auch ganz wichtig zu betonen, dass die Sexarbeitenden sehr wohl Strategien haben, sich zu schützen gegenüber dieser Gewalt, der sie begegnen. Aber dass sie dann am Ende immer auf sich selber zurückgeworfen sind. Also das sind Strategien von zum Beispiel ganz wichtig, was immer wieder genannt wird, dass sie bestimmte Klienten, also bestimmte Kunden ablehnen können, die ihnen irgendwie unzuverlässig erscheinen oder die betrunken sind oder Drogen konsumiert haben. Also dass sie wirklich sehr genau schauen, welche Kunden, welche Freier akzeptieren sie und welche nicht. Oder dass sie zum Beispiel selber auch keine Substanzen konsumieren während der Arbeit. Oder dass sie eben selbstständig oder in solidarischen Arbeitsgemeinschaften arbeiten oder dass sie jemanden informieren, wenn sie mit einem Kunden irgendwo hingehen oder dass sie bereits die Zahlung vorausverlangen. Also es gibt ganz viele Strategien, die sie anwenden, um sich zu schützen und die sind sehr wichtig. Und dann gibt es aber schon auch einen Teil der Sexarbeitenden, also das sind jetzt bei uns, jetzt bei den Befragten über 60%, die dann auch tatsächlich Unterstützungsorganisationen adressieren, wenn sie Gewalt erleben. Und einen ganz kleinen Teil, also ein Drittel auch, der dann tatsächlich selbst zur Polizei geht. Aber wir sehen auch sehr deutlich in den Resultaten, dass es eben einen großen Teil gibt, der Angst hat vor einer Meldung bei der Polizei und das aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil sie denken, das bringt sowieso nichts, man glaubt mir sowieso nicht, ich werde nicht ernst genommen, weil sie auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Dann aber auch, weil sie Angst haben, eben selbst kriminalisiert oder ausgeschafft zu werden, weil sie vielleicht illegalisiert hier arbeiten. oder dann, weil sie einfach schlicht nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen oder die Sprache nicht sprechen und Angst haben, dass das gar nicht geht, wenn sie sich irgendwo melden. Also es gibt tatsächlich sehr hohe Hürden, um sich zu melden, um Unterstützung zu suchen. Und deshalb sind diese Strategien, die sie selbst anwenden, auch so wichtig. Aber es zeigt natürlich auch, dass es großen Handlungsbedarf gibt, oder? Dass eben das System zu wenig schützt und dass wir dort aktiv werden müssen.
Gibt es noch etwas?